unser Thema. Heute heißt Anbetung. Wie man dazu kommt. Das wollen wir jetzt üben und wollen still werden. Herr, schenk uns Anbetung, dass wir deine Größe erkennen, deine Liebe und Langmut, deine Vielseitigkeit in deiner Hilfe und in deiner Führung die ganze Weisheit. O, wir beten dich an und können nur sagen, Herr, wenn du uns noch einmal das Leben schenken wolltest, mach es wieder so mit uns. Denn du hast Gedanken des Friedens, Gedanken der Liebe, Gedanken der ewigen Vollendung. Preis und Dank und Anbetung sei dir. Du bist jetzt da und innig nah. Amen. Wir schlagen zu diesem Thema über Anbetung und wie man dazu kommt, den 18. Psalm. Ein Psalm vorzusingen Davids, des Knechtes des Herrn, welcher hat dem Herrn die Worte dieses Liedes geredet, zur Zeit, da ihn der Herr errettet hatte, von der Hand aller seiner Feinde und von der Hand Sauls. Und sprach, herzlich lieb hab ich dich, Herr meine Stärke. Herr, mein Fels, meine Burg, meine Retter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Horn meines Heils und mein Schutz. Ich rufe an den Herrn, den Hochgelobten, so werde ich von meinen Feinden erlöst. Es umfingen mich des Todes Bäche, und die Bande des Verderbens erschreckten mich. Der Hölle Bande umfingen mich, und des Todes Stricke überwältigten mich. Da mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Daher hörte er meine Stimme von seinem Tempel, und mein Schreien kam vor ihn zu seinen Ohren. Die Erde bebte und ward bewegt, und die Grundfesten der Berge regten sich und bebten, da er zornig ward. Dampf ging auf von seiner Nase, verzehrend Feuer von seinem Munde, dass es davon blitzte. Er neigte den Himmel und fuhr herab, und dunkel war unter seinen Füßen. Und er fuhr auf dem Cherub und flog daher, er schwebte auf den Fittichen des Windes. Sein Gezelt um ihn her war finster und schwarze, dicke Wolken darin. Er verborgen war. Vom Glanz vor ihm trennten sich die Wolken mit Hagel und Blitzen. Und der Herr donnerte im Himmel. Und der Höchste ließ seinen Donner aus mit Hagel und Blitzen. Er schoss seine Strahlen und zerstreute sie. Er ließ sehr blitzen und schreckte sie. Da sah man das Bett der Wasser und des Erdbodens Grund ward aufgedeckt. Herr, von deinem Schelden, von dem Odem und Schnauben deiner Nase. Er streckte seine Hand aus von der Höhe und holte mich und zog mich aus großen Wassern. Er errettete mich von meinen starken Feinden, von meinen Hassern, die mir zu mächtig waren, die mich überwältigten zur Zeit meines Unglücks. Und der Herr ward meine Zuversicht und er führte mich aus ins Weite. Er riss mich heraus, denn er hatte Lust zu mir. Der Herr tut wohl an mir, nach meiner Gerechtigkeit, er vergilt mir, nach der Reinigung meiner Hände. Denn ich halte die Wege des Herrn und bin nicht gottlos wider meinen Gott. Denn alle seine Rechte habe ich vor Augen und seine Gebote werf ich nicht von mir. Sondern ich bin ohne Tadel vor ihm und hüte mich vor Sünden. Darum vergilt mir der Herr nach meiner Gerechtigkeit, nach der Reinigkeit meiner Hände vor seinen Augen. Bei den Heiligen bist du heilig, bei den Frommen bist du fromm. Bei den Reinen bist du rein, bei den Verkehrten bist du verkehrt. Denn du hilfst dem elenden Volk und die hohlen Augen erniedrigst du. Denn du erleuchtest meine Leuchte. Der Herr, mein Gott, macht meine Finsternis Licht. Denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen, mit meinem Gott über die Mauer springen. Gottes Wege sind vollkommen, die Reden des Herrn sind durchläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Denn wo ist ein Gott außer dem Herrn? Oder ein Hort außer unserem Gott? Gott richtet mich mit Kraft und macht meine Wege ohne Tadel. Er macht meine Füße gleich den Hirschen und stellt mich auf meine Hehen. Er lehrt meine Hand streiten und lehrt meinen Arm einen ehernen Bogen spannen. Du gibst mir den Schild deines Heils und deine Rechte stärkt mich. Und wenn du mich demütigst, machst du mich groß. Du machst unter mir Raum zu gehen, dass meine Knöchel nicht wanken. Ich will meinen Feinden nachjagen und sie ergreifen und nicht umkehren, bis ich sie umgebracht habe. Ich will sie zerschmettern, sie sollen mir nicht widerstehen und müssen unter meine Füße fallen. Du kannst mich rüsten mit Stärke zum Streit. Du kannst unter mich werfen, die sich wider mich setzen. Du gibst mir meine Feinde in die Flucht, dass ich meine Hasser verstöre. Sie rufen, aber da ist kein Helfer zum Herrn. Aber er antwortet ihnen nicht. Ich will sie zerstoßen wie Staub vor dem Winde. Ich will sie wegräumen wie den Kot auf der Gasse. Vers 47. Der Herr lebt und gelobt sei mein Hort und erhoben werde der Gott meines Heils, der Gott, der mir Rache gibt und zwingt die Völker unter mich, der mich errettet von meinen Feinden und erhöht mich aus denen, die sich wider mich setzen. Du hilfst mir von den Frevlern. Darum will ich dir danken, Herr, unter den Heiden, und deinem Namenlob singen, der seinem König großes Heil beweist und wohltut seinem Gesalbten David und seinem Samen ewiglich. Anbetung, wie kommt man dazu? Der 18. Psalm gehört unbestritten zu den bekanntesten und beliebtesten Liedern des Psalters in der Christenheit. Pfarrer Schalling in Nürnberg, der hat diesen Psalm in ein inniges Glaubenslied gefasst. Eines meiner Lieblingslieder. Herzlich lieb hab ich dich, o Herr. Ich bitt wollst sein von mir nicht fern, mit deiner Güte und Gabe. und wenn mir gleich mein Herz zerbricht, bist du doch meine Zuversicht, mein Teil und meines Herzens Trost. So beginnt unser Psalm: Herzlich lieb hab ich dich, o Herr. So ist es über Davids Lippen gekommen. Ergreifen diese Innigkeit und dieser Bekennermut. Ich möchte wieder drei Abschnitte machen. Das erste zuerst, das Präludium, das Vorspiel. Das zweite, die Voraussetzung zur Anbetung. Und das dritte, die Antwort des Beters. Zuerst also die Anbetung, ein Präludium, ein Vorspiel. Freunde, es gibt Stufen des Gebets. Bitte, Fürbitte, Dank, Anbetung, Lobpreis. Wir wollen einmal aufschlagen, 1. Timotheus 2, Vers 1. 1. Timotheusbrief. 1. Timotheus 2, Vers 1 und 2. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen zuerst tue, Bitte, Gebet, Fürbitte, Danksagung für alle Menschen und für die Obrigkeit. Dann wollen wir noch aufschlagen, Kolosser 3, Vers 16. Der Kolosserbrief kommt gleich vor dem Timotheus. Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 16. So, eine Aufforderung zum Lobpreis mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen, lieblichen Liedern und singe dem Herrn in eurem Herzen. Das ist Anbetung, das ist Lobpreis und das sollen wir üben. Der Paulus, der muss mahnen, so ermahne ich euch. Oft ist unser Beten so einseitig. Und hier haben wir eine solche Vielfalt von Gebet. Wir haben so viel glaubensloses Beten. Warum? Das frage ich mich immer wieder. Warum haben wir so viel glaubensloses Beten? Weil wir Gott nicht kennen. Wir kennen Gott nicht. Die Anbetung und der Lobpreis kommt aus der Betrachtung Gottes. Er betrachtet immer uns. Das weiß Gott schon lang, wie es bei uns aussieht. Dass wir Gott betrachten, seiner Größe, Allmacht, seine Führung, seine Güte mit uns. Der David spricht ganz innig sein Grundgefühl aus. Er schaut zurück auf seine Lebensführung und wird erfüllt mit einer innigen Gottes Liebe. Freunde, kennen wir Gottes Liebe? Dass wir Gott lieben. Kennen wir Gottes Liebe? Da stand in der Gemäldegalerie ein bayerisches Bäuerlein vor dem Bild des gekreuzigten Christus. Das Bild hat ihn so ergriffen, dann nimmt er seine Mütze vom Kopf und steht unverwandt vor diesem Bild des Gekreuzigten. Und dann flüstert er: Herr, ich liebe dich. Herr Jesus, ich liebe dich ganz arg. Unbemerkt steht hinter ihm ein Angestellter der Galerie und sagt: Ich liebe ihn auch. Herr Jesu, ich liebe dich auch. Kennen wir Gottes Liebe? Dieses Ergriffensein von der Herrlichkeit unseres Gottes und unseres Heilens. Und das singen unsere Liederdichter: Ich will dich lieben, meine Stirn. Ich will dich lieben, meine Zier. Und dann singt der Liederdichter: Ach, dass ich dich so spät erkenne. Warum bin ich denn nicht auf Bilder drauf gekommen, dass ich dich so spät erkenne? So spät. Kennen wir Gottes Liebe? Ein anderer Dichter singt: Dies ist mein Schmerz und kränket mich, dass ich nicht genug kann lieben dich, wie ich dich lieben sollte. Das ist mein Schmerz, dass keine Gottesliebe, keine Entzündung meines Innersten. Der Psalmist, der betrachtet seinen Gott, schaut einmal hinein. Voraussetzung zur Anbetung und Lobpreis ist ein persönliches Verhältnis. Da steht im dritten Vers, in einem Vers, 8-mal das Wörtlein mein. Dritten Vers. 8-mal. Dieses besitzergreifende Wörtlein, das ist ganz entscheidend. Und Freunde, da ist ein großer Unterschied, ob da ein Gott ist, ich glaube auch ein Herrgott, oder ob das ein Unterschied, himmelweit. Dieses besitzergreifende Wortlein. Da draußen steht ein Auto, das interessiert mich nicht. Schöner Wagen. Aber da draußen steht mein Da begegnet mir unterwegs Frau, meine Frau, da begegnet mir unterwegs meine Frau. Das ist ein Unterschied. Mein. Ich möchte das Wörtlein mein unterstreichen. Der Herr ist mein Herr. Ein Beispiel dafür ist mir der Thomas. In Johannes 20, die Thomas-Geschichte. Da erleben die Jünger den Auferstandenen. Sie sind ganz bewegt und durchdrungen von der Tatsache, unser Meister ist auferstanden. Unser Herr ist auferstanden. Er ist uns erschienen. Gehen Sie zu Thomas und sagen, Thomas, wo warst du gestern Abend? Wir haben den Herrn gesehen. Wir haben ihn erlebt. Da sagt der Thomas, kalt. Wenn ich meine Hände, meine Finger nicht in seine Nägelmale lege, meine Hand in seine Seite, dann glaube ich es nicht. Ich will es nicht glauben. Und 8 Tage später, da steht er vor dem Auferstandenen und er sagt, Thomas, komm. Thomas, komm her. Lege deine Hand in meine Seite. Was geschieht? Der Thomas fällt auf seine Knie und schreit, mein Herr, mein. Merken wir, zwischen diesen 8 Tagen, da liegt das Heilenserlebnis. Vorher kühl, so will ich's nicht glauben. Ich bin enttäuscht genug. Und dann mein Herr, mein Heiland, mein Gott. Da liegt das Heilenserlebnis dazwischen. Dass man ihn erlebt hat als den lebendigen, auferstandenen, allmächtigen Heiland. Ich bin dein Gott. Man schätzt, dass David diesen Psalm geschrieben hat, als er betagt. Und nun Rückschau hält, was alles er in seinem langen Leben an Gott gehabt hat. Wie er ihn stark gemacht hat. Darum bricht es aus ihm heraus, Herr, meine Stärke, Herr, mein Fels, meine Burg, mein Retter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, noch mehr. Mein Schild und Horn meines Heils und mein Schutz. Wie wär's denn, wenn wir einmal eine stille Stunde nehmen und aufschreiben würden, was ist uns Gott? Was ist mir? Nehmt nur mal einen Zettel, fangen wir an. Das ist nicht. Das ist Voraussetzung der Anbetung, die Betrachtung Gottes. Wir kennen Gott viel zu wenig. Was ist er mir? Als junger Mann musste ich meine Lehrzeit unterbrechen. Ich war bereits 2 Jahre in der Lehre und da wurde ich erneut krank. Und zwar erkrankte ich an einer Herzschwäche. Ich musste meine Lehre abbrechen und lag. Und um mich war alles dunkel. Meine Schulkameraden verdienten bereits Geld. Und ich habe noch keinen Beruf. Muss ich aufgeben. Ich konnte meinen Beruf nicht mehr zu Ende lernen. Keine Aussicht mehr. Weiß es bei mir Finsternis bedeckt, das Erbrechen, das ganz dunkel. Da kommt ein Bruder, sucht mich. Und da sagt er, Karl, du musst Lob preisen, denn in der Bibel steht, sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Aber wie? Mir ist gar nicht danach. Ja, jetzt fangst halt an mit Loben und Danken. Und da fing ich an zu loben und zu preisen, aber es war bloß Liebewerk. Mein Herz ging gar nicht mit. Denn in meinem Herzen war es dunkel. Kennen wir das? Ist alles dunkel um mich her. Die Seele müde und freudlos. Kennen wir das? Da geht's Herz nicht mit. Aber es war nur mit den Lippen. Und während ich den Lobpreis übte, da stand die Frage vor mir, glaubst du, ich habe keine Allmacht? Nicht weiter. Glaubst du, ich habe keine Allmacht? Dann ging es stückweise wie ein aufgehender Strahl durch mein Leben. Herr, du bist ja der Allmächtige. Wie du mich führst, so will ich gehen und alles eigen wählen. Du hast Allmacht, du hast Kraft, du hast Führung, du hast Schutz. O wunderbarer Herr, der David zählt auf, was ihm Gott ist. Ein Pfarrer hatte gepredigt über den Jüngling zu Nain. Da sprach der Pfarrer über die Allmacht Gottes. Nach dem Gottesdienst blieb eine Frau zurück aus seiner Gemeinde und sagt, ich bin in meinem ganzen Leben der Allmacht Gottes noch nie begegnet. Ich meine, wenn Gott allmächtig ist, dann müsste man das ja auch eines Tages erfahren, dass Gott allmächtig ist. Da lächelt der Pfarrer und sagt, das ist schon oft geschehen. Aber sie haben es nicht registriert. Oft geschehen. Nicht wahrgenommen. So ist es, wenn man seinen Gott nicht kennt, seiner Allmacht. Am Abend dieses Sonntags, da läutet das Telefon bei dem Pfarrer. Am anderen Ende war diese Frau und sagt, Herr Pfarrer, ich habe heute die Allmacht Gottes erlebt. Ja, wie? Fragt der Pfarrer. Mein Mann hat mir heute etwas vergeben, was er mir schon jahrelang nachgetragen hat. Heute hat er es mir vergeben. Ich habe die Allmacht Gottes erlebt. Herr möchte uns doch die Augen einmal öffnen für sein Wunder führen. Sonst kommen wir leicht ins Mauzen und in ein Jammerlied hinein. Tut denn Gott nur außerordentliche Dinge? Oh, was hast du für einen kleinen Gott? Der kann gar nicht viel. So gleich. Der kann in deinen Verhältnissen nichts machen.
Kann nichts machen. Gott kann auch nichts machen.
Dann fängst du an zu verzweifeln. Das sagt David, ein Fels, der Herr ist mein Fels, meine Burg, wenn Erd und Himmel schwanken und wanken. Ich komme zum zweiten Abschnitt. Der David sagt aus seinem Leben, wie er Gott erlebt hat. Wir haben an dem Abend, wo wir uns begrüßt haben, schon gemerkt, wie verschieden das Gott uns führt. Jedes anders. Jedes anders. Und wenn noch 1000 Menschen da gewesen wären, wären keine 2 gleich. Seine Schilderung voll Errettung aus Not und Tod. Er sagt, wie er zur Anbetung kam in Vers 5 bis 20 in unserem Abschnitt. Es umfingen mich des Todes Bäche und die Bäche des Verderbens erschreckten mich. Der Hölle Bande umfingen mich und des Todes Stricke überwältigten mich. Da mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Aber er erhörte mich nicht. Deine Stimme. Ach Gott, hör doch deine Stimme nicht, oder? Die war fromme, die Herder. Aber meine Stimme doch nicht. Es spricht aus dem Sänger heraus, ganze Zeit der Verfolgung durch den König Saul, es umfingen mich Todesbande, Bäche des Verderbens. Wir erinnern uns an diese Begebenheit, wo der David keinen Ausweg mehr wusste vor der Verfolgung des Königs Sauls und flüchtete zu seinem heidnischen Gegner. Und da musste er sich wahnsinnig stellen, dass er noch einmal davon kam. Ich schrie. Wenn ich zurückdenke an meine Lage zu der Zeit, als König Saul mich ohne Grund verfolgte, er nennt sie Bäche Belials, Bäche voll menschlicher Bosheit, Drangsalsnöte. Keinen drinnen, ein ganz und gar hilfloses Menschlein. Was soll er denn tun? Was soll denn dieser arme Mensch, der verfolgt wird überall, was soll er denn tun? Da gehen ihm alle Wege aus. Wo wir das denn morgen nicht sehen, was sollen wir denn tun? Antwort Vers 7. Da mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Und da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel. So erhört er meine Stimme. Der Herr hört meine Stimme. Tausendfach hat er es erfahren, dass es einen Gott gibt, der Gebete erhört. Ich muss hier auf eine Tiefe der Gebetserhörung aufmerksam machen. Dem David wird das unsichtbare Erhören Gottes sichtbar. Wir sehen das Erhören Gottes nicht. Das sagt der David in seinem Tempel, erhörte er mein Gebet. Das habe ich nicht gesehen. Und doch hört er. Mein Geschrei kommt vor ihm zu Ohren, auch wenn ich's nicht sehe. Das unsichtbare Hören Gottes wird aber sichtbar durch seine Taten. Er macht sich auf, Vers 8, aber er machte sich auf aus der Höhe, mir zu helfen. Sich auf. Jetzt wird sichtbar. Die Erde bebte, die Grundfeste bebte, da er sich aufmachte. Er aber, ein verzehrend Feuer. Er neigte, er fuhr, er donnerte, er schoss, er blitzte. Vers 14 und 15. Er zog mich aus großen Wassern. Vers 17. Da steht nicht, ich bin nicht in Wasser hineingekommen, in Wasser der Trübsal. Sondern da steht, er zog mich heraus. Wir möchten lieber nicht in das Wasser der Trübsal. Er errettete mich, Vers 18. Er führte mich. Er hatte Lust zu mir. Er. Aus Gnaden zu seinem Geliebten mich erwählt. Eine machtvolle Errettung. Merken wir wohl, das Thronen Gottes im Himmel und sein Wohnen im Himmel scheidet ihn nicht von seinen Gläubigen auf Erden. Ein ganz tiefer Gedanke, den wir festhalten müssen. Sein Wohnen im Himmel, in der unsichtbaren Welt, scheidet ihn nicht von denen, die auf Erden wohnen. Gibt keine Scheidung. Das nennt man Glaubenserfahrungen und Glaubensgrund. Oh, wie leicht wär's doch zu leben, wenn wir mehr aus dem Glauben leben würden. Du Gott, fürchte mich. auch wenn ich in Wasser der Trübsal stehe, auch wenn mich Bäche des Verderbens und des Todes umringen. Ein Eskimo-Missionar, der hatte angefangen, das Neue Testament zu übersetzen. Und da fand er in der eingeborenen Sprache kein Wort für Heiland. Kein Wort. Lange musste er suchen und konnte nur umschreiben, was er sagen wollte. Da kommt ein Eskimo und erzählt ihm, wie einer ihn vom Ertrinken errettet hat. Als er absackte und fast das Bewusstsein verloren hat, nur noch ein Gedanke, ich ertrinke, da kommt er und ergreift ihn mit einer Kraft und Macht ohnegleichen und zerrt ihn an Land. Er leuchtet bei dem Missionar plötzlich auf. Das ist ein Wort für Heiland. Das ist ein Wort. Er ergreift mich und zieht mich heraus. Ein Wort für Heiland. David hat den großen Helfer als Heiland erlebt. Das ist Grund seines Glaubens. Wenn ein alter griechischer Weiser das Wort aussprach, gib mir einen festen Punkt, auf dem ich stehen kann, und ich will die Welt aus den Angeln heben. In der ganzen weiten Welt gibt es keinen festen Punkt, denn hier ist alles in der Entwicklung begriffen, im Werden, im Vergehen. Der feste Punkt, auf dem ich stehen und gründen kann, muss also außerhalb liegen. Außerhalb dieser Welt und auch außerhalb von mir. Sonst haben wir nichts Bleibendes, nichts. In dieser sich wandelnden Welt gibt's keinen festen. Hier in dieser Welt, da wandeln sich auch die Anschauungen, auch die Systeme, auch die Wahrheiten, auch die Weisheiten wandeln sich. Was vor einem halben Jahrhundert als große Erfindung proklamiert wurde und gefeiert wurde, hat man alles auf die Seite geschoben. Gilt halt gar nicht mehr. Freunde, ich habe die Kaiserzeit noch erlebt. Dann kam der Erste Weltkrieg. Dann war es aus mit Kaiser und Vaterland. Dann hat man den württembergischen König zu Fuß nach Beverhausen geschickt. Einer hat ihm in der Breit geschrieben, er kennt ja Landjäger oder so. Und dann kamen die Freidenker auf und die hielten zündende Reden von Freiheit, von Gleichheit, von Brüderlichkeit. Kaum gedacht, kam die radikale nationale Welle. Weimar war verschwunden. Heil ist nur in Hitler. Und dann ging es weiter. Es ging in ein tiefes Blutvergießen hinein. Scharen von Männern starben fürs Vaterland. Und dann wurde Deutschland gespalten. Letztlich war nichts mehr da von Heil Hitler. Dann ging es durch Armut, durch Geldentwertung, Hunger, Armut kam. Dann wurde die freie Marktwirtschaft proklamiert. Und dann kehrte bei uns Wohlstand ein. Ein vorher unbekannter Wohlstand. Und heute wackelt alles. Alles. Merken wir, wie wechselhaft unsere Welt ist. Kein fester Punkt. Nix. Wer will denn den Wohlstand halten? Ja, niemand mehr. Hier ist kein fester Punkt. Hier sind Wellen von Narrheiten, Torheiten, ruhelose Weltmeinungen. Doch, doch, es gibt einen festen Punkt. Der Fels im Meer ist der ewige Gott. Wer sagen kann, er ist mein Fels, der hat den rechten Grund, auf dem der Mensch ruhen kann. Ein machtvolles Menschsein beginnt damit. Eine Frage, auf was stellen wir uns denn, uns persönlich, in dieser Situation? Auf unsere Gesundheit? Ja, ist wackelig. Stellen wir uns auf Mann oder Frau? Kein Verlass. Einverlassen. Denn eines Tages sind wir allein. Eine noch junge Frau berichtet, ich wusste seit einem halben Jahr, dass mein Mann sterben muss. Aber als ich allein stand, da rissen Bäche der Not mir den Grund des Lebens fort. Das wissen unsere Frauen, die allein sind. Bäche des Todes umfielen. Oder verlässt du dich auf deinen irdischen Besitz? Da kannte ich einen Diakon, Karlsheer Diakon, der längst kein Diakon mehr war und sein konnte. Und er sagte mir bei einer Begegnung, ich habe den Grund verlassen. Und dann hatte ich keinen Halt mehr. Und ich wurde zum Ehebrecher und ich wurde geschieden. Und meine Kinder gehen den gleichen Weg. Meine Tochter verraucht all mein Geld. Ich schwimme in die Hölle. Und da wollte ich mich an Sträuchern halten. Und die sind alle abgebrochen. Dieser Mann braucht ein Rettungsseil, aber er hat's gar nicht ergriffen, dieses Rettungsseil. Auch auf unsere Gerechtigkeit können wir uns nicht gründen. Jesus hat den Schuldbrief zerrissen. Die neue Gottesordnung heißt, weil Christi Blut beständig schreit, Barmherzigkeit, Barmherzigkeit. Das ist ein Grund, dem ich gründe. Wer der wie David den Sonnenaufgang nach dunkler Nacht erlebt hat. Dem wird die Finsternis Licht und dessen Leben leuchtet strahlend, auch in das Nachtdunkel der Welt. Aber Gott lebt. Er erhörte, er half. Und nun die Antwort des Peters. Wer das denn? Oder was habe ich an Gott? Zurück zu unserem Thema. Anbetung, wie komme ich dazu? Die persönlichen Lebenserfahrungen in Psalm 18, Vers 29 bis 46, die der David mit der Rettermacht des allein treuen, allein starken Gottes gemacht hat. Er hat ihn mit Kraft umgürtet, Vers 33. Ihm den Sieg über die Feinde verliehen, Vers 41. Ihm die Herrschaft über fremde Völker geschenkt, Vers 30. So hat sich Gott als der Lebendige bewiesen. Ihm allein darum die Ehre. Vers 47 bis 51. Jehova ist der Hochgelobte, der Preiswürdige, weil er die, die ihn anrufen, wunderbar retten will und sie auch wunderbar retten wird. Er erzeigt an ihnen seine Herrlichkeit. Durch solche Erfahrungen wird das Herz zu Lob und Preis und Anbetung bestimmt. Herr, stimme meines Herzens Saiten auf den Psalm der Ewigkeit. Gottes Weg ist vollkommen. Er macht nichts Halbfertiges. Diese Erfahrung muss deutlich und fest im Herzen geschrieben sein. Herr, du machst nichts Halbfertiges. Da steht ein kleiner Junge und hört zu, wie ein paar Männer schimpft. Da schimpfte einer auch über seinen Vater. Der hat ihn gar nicht beobachtet, dass er dabei steht, der Kerle. Und da unterbricht er diesen Prozessor da über seinen Vater und sagt, was mein Vater macht, ist immer gut. Da dreht er sich um. Ach so, der Kerl steht hinter mir. Hat's gehört. Auch wenn der große Meister an deinem Leben herumschnitzelt, dass Späne fliegen und wenn er die Pfeile des Leidens braucht, dann halt ihn fein still und sag, was mein Vater macht, wird immer gut. Ich glaube, Gottes Wege sind ja Höhenwege. Die tiefsten Tränentäler sind die Gotteshöhen des ewigen Lebens. Die tiefsten Tränentäler sind die Höhen des ewigen Lebens. Er macht ja nichts Halbfertiges. Er will uns ja zur Vollendung bringen. Du kannst ganz sicher sein, er geht mit dir hoch hinaus. Wen Gott bei der Hand geführt, den führt er auch zur Höhe. Darum die Liebe zu Gott. Herzlich lieb habe ich dich, o Herr. Damit kehren wir zum Anfang des Psalms zurück.
Es muss zu einer Liebeserklärung in deinem Leben kommen. Herr, ich liebe dich. Am See Genezareth fragt der Herr seinen Petrus, der ihn verleugnet hat: Simon, hast du mich lieb? Hast du mich lieber als mich diese Art? Sonst kann ich nicht recht anbeten. Mit inbrünstiger, herzinniger Liebe zu meinem Gott und Vater, zu meinem Heiland und Erlöser, darf ich mich an meinen Herrn klammern. Die Liebe zu Gott kommt aus der Liebe Gottes zu uns. Zuerst geliebt. Er hat uns zuerst geliebt. Und nun erwartet der Herr unsere Gegenliebe. Lasset uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Was habe ich an Gott? Einen Felsen, auf dem ich stehe, eine Burg, in der ich geborgen bin, ein Schild, der mich bedeckt, eine Kraftquelle, sieghafter Stärke. Darum will ich dir danken unter den Völkern und deinem Namen Lob singen. Vers 50 in unserer Psalm. Anbetung und Lobpreis. Herr Jesus Christus, dir danken wir, dass du nicht nur der Anfänger, sondern auch der Vollender unseres Glaubens bist. Ich preise dich, Herr, dass ich mich nicht vollenden muss, sondern dass du das in die Hand genommen hast. Aber Herr, ich will dir Stille halten, weil ich weiß, du hast mich über alles lieb. Und ich möchte dich lieben, meine Stärke. Ich möchte dich lieben, meine Zier. Ich möchte dich lieben mit dem Werke und immerwährender Begierde. Und nun bitte ich dich, lass auch unter uns die Anbetung aufbrechen und den Lobpreis groß werden unter uns. Stimme du unseres Herzens sein. Sie sind so verstimmt von verschiedenen Dingen, die wir dir nicht ausgeliefert haben. Dann werden unsere Herzen verstimmt. Gib die Gnade, viel Gnade des Glaubens und der Zuversicht. Amen.